ich nicht mal meine Finanzen im Griff habe, ja, das mir durchaus, was mir durchaus Sicherheit gibt in so Krisensituationen, nicht nur finanziell, sondern auch psychisch, emotional einfach, dann wären die nächsten Jahre also wirklich ein Unglück, um es mal so zu sagen, ja. Hallo ihr Moneypennies und ganz herzlich willkommen zu einem brandneuen Podcast-Format. Ich nenne es Krisenstark. Ich begleite euch durch die Multikrise. Was ist eigentlich los? Wir bekommen immer mehr E-Mails und auch DMs von Frauen, die sich unsicher fühlen in der aktuellen Gemengelage. Was passiert hier eigentlich gerade? Wie schlimm ist es wirklich? Muss ich das Land verlassen? Reicht mein ETF-Sparplan noch? Was heißt das eigentlich alles für den Feminismus und für uns Frauen? Die aktuellen Zeiten und vor allem die enorme Geschwindigkeit, mit der hier gerade absolute umwälzende Veränderungen passieren, eine regelrechte Zeitenwende, können durchaus beängstigend sein und mir geht es da ehrlicherweise nicht anders. Was aber immer hilft, ist Wissen, ist Aufklärung, Fakten, Zusammenhänge zu verstehen, damit man daraufhin überlegte Entscheidungen treffen kann. Und ehrlicherweise, viele Podcasts da draußen, die das schon vielleicht inhaltlich auch ganz gut machen, sind entweder eher langweilig aufgesetzt, ja, oder setzen auch schon super viel Wissen voraus, dass man manchmal gar nicht hinterherkommt, ja, sondern eigentlich nebenbei noch ständig irgendwelche Sachen googeln muss. Und die alle gehen auch nicht auf die Bedeutung der ganzen Situation ein für uns Frauen, für den Feminismus und für unsere persönlichen Finanzen. Und darum geht es ja genau hier bei Madame Moneypenny. Und deswegen mache ich das jetzt hier. Ja, also es geht um die Krise. Nicht nur um eine, sondern um die Krise. Ja, diese absolute Multikrise, in der wir uns gerade befinden. Die wirtschaftliche, die politische, die gesellschaftliche. Und sie alle hängen ja zusammen. Und sie alle, ja, diese Multikrise betrifft uns alle, betrifft dich auch. Ja, ob du willst oder nicht. Und deshalb machen wir das hier. Komplexe Zusammenhänge, einfach, verständlich, relevant für dein Leben, als Frau erklärt, ohne Bullshit, ohne Angst, aber eben mit jeder Menge Klartext, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Warum also jetzt dieses Podcast-Format, diese Podcast-Reihe? Weil wir eben gerade eine der tiefgreifendsten Veränderungen unserer Zeit erleben. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, alles wackelt, alles steht irgendwie auf dem Spiel. Und ich finde, es kann von A bis Z irgendwie alles passieren, weil auf einmal alles so nah beieinander liegt. Und wenn wir nicht verstehen, was passiert, können wir auch nicht darauf reagieren. Ja, und Krisenstark, also dieses Format, hilft dir dabei, das gesamte große Bild zu sehen und dann daraufhin, ja, es mit deinen eigenen Entscheidungen zu verknüpfen. Und falls du dich jetzt fragst, gibt es nur noch die Krisenstark, machen wir nur noch Krisen? Nein, das natürlich nicht. Unsere anderen Podcast-Formate gehen auch weiter. Aber wir merken halt diese große Nachfrage, diesen großen Need nach Aufklärung. Und deswegen, genau, wird es ab jetzt auch dieses Format geben. Und zwar in einer Taktung, wie es halt irgendwie sinnvoll ist, ehrlicherweise. Ja, also wenn etwas groß passiert, versuchen wir so schnell wie möglich euch darüber aufzuklären. Also was erwartet dich hier? In jeder Folge widmen wir uns einem zentralen Aspekt dieser Multikrise. Ja, ohne jetzt zu viel trockene Theorie, aber sorry, ein bisschen Theorie muss einfach sein, ja. Aber vor allem auch mit viel Auswirkung, echte Auswirkung auf dein Geld, auf deine Karriere, deine Sicherheit. Wir schauen uns Themen an wie, warum Deutschland wirtschaftlich gerade total abschmiert, ja, und was das für dich bedeutet. Inflation, ist es jetzt wirklich vorbei oder kommt jetzt der nächste Schlag? Rechtsruck, was heißt das eigentlich, wenn die AfD jetzt die Opposition anführen wird? Trumps neue Weltordnung, was bedeutet dieser Rohstoffdeal mit der Ukraine eigentlich für Europa, NATO und die Aufrüstung, ja, warum Militärpolitik auch deine Finanzen betrifft, Feminismus in der Krise, warum Frauen ja unter diesen Umbrüchen am meisten ja leiden und auch den höchsten Preis bezahlen und natürlich auch, was du jetzt tun kannst. Ja, also ganz viele Themen, die irgendwie jetzt schon feststehen, ja, weil sie jetzt schon ja irgendwie schon aktuell sind. Und dann schauen wir natürlich noch, was passiert denn noch so? Also für wen ist dieser Podcast? Ja, für Frauen, die ja keine Lust mehr haben, sozusagen im Nebel zu stehen und sich vielleicht überfordert fühlen von diesen ganzen Informationen, von dieser ganzen Wucht und Unsicherheit und auch von diesem ganzen Druck, der da auf einen einprasselt gerade. Also auch für alle, die sich vielleicht auch nicht länger sagen lassen wollen oder selber vielleicht sagen, ach, verstehe ich sowieso nicht, ja. Also krisenstark, dieses Podcast-Format ist jetzt dein Tool, um informiert, selbstbewusst und handlungsfähig durch diese Zeiten zu gehen. Also unterm Strich, warum haben wir das hier ins Leben gerufen? Warum solltest du dir diese Folgen anhören? Weil Wissen macht es und weil Frauen jetzt sehr, sehr stark sein müssen. Die Welt verändert sich rapide. Und wir müssen mitziehen, sonst werden wir abgehängt, wenn nicht sogar überrollt, ja. Und ich verspreche dir, nach jeder Folge wirst du mehr verstehen, Zusammenhänge besser verstehen, klarer denken können und bessere Entscheidungen für dich treffen können. Denn darum geht's am Ende des Tages, ja. Also, das alles, was da draußen passiert, können wir nicht unmittelbar beeinflussen. Aber es gibt natürlich einen Einflussbereich für jede von uns. Und da geht es mir darum, dich für diesen Einflussbereich so stark wie möglich aufzustellen. Jetzt habe ich also erklärt, was dieses Podcast-Format soll, warum es das gibt. Und bereits in dieser Folge möchte ich aber schon mal einen großen Überblick wagen. Noch nicht super tief rein, aber einfach mal so die Themen sortieren. Das hilft ja manchmal schon, ja. Wenn man so ein bisschen strukturiert mal aufarbeiten kann und aus diesem Gefühl der konstanten Überforderung raus, ja, und hier eine Nachricht, da eine Nachricht und wie passt das alles zusammen und die NATO jetzt auch noch, was, ja, und Trump und irgendwie AfD und alles. Das kommt einem ja dann oftmals riesig vor und zugegebenermaßen, ja, es ist auch riesig. Also es ist das Größte, was ich in meinem Erwachsenenleben erlebt habe. Aber nichtsdestotrotz hilft es, glaube ich, Dinge mal nüchtern sozusagen runterzuschreiben und das habe ich mal getan und werde es euch jetzt erzählen. Worum geht es eigentlich gerade sozusagen in der Makroperspektive? Hier wollen wir jetzt also oder will ich jetzt direkt im Anschluss schon mal schauen und ja mit euch zusammen den aktuellen Krisenmodus dieser Welt mal zu analysieren. Wir stecken ja mittendrin in einer geopolitischen, wirtschaftlichen und auch sicherheitspolitischen Zeitenwende mit massiven Folgen für Deutschland, Europa und höchstwahrscheinlich auch die globale Ordnung. Was bedeutet es jetzt genau für dich? Welche Veränderungen stehen bevor? Und was sollst du jetzt wissen? Also tauchen wir da direkt mal rein. Fangen wir mal bei Deutschland an. Wirtschaft in der Krise. Wer meinen Podcast zur Bundestagswahl gehört hat, den haben anscheinend nicht genug Leute gehört, sonst wäre das Wahlergebnis deutlich anders ausgefallen. Oder ich war, finde ich, vielleicht nicht überzeugend genug, keine Ahnung. Aber unsere Wirtschaft ist absolut am Boden in Deutschland. Ja, kann man sich eigentlich gar nicht so richtig ausmalen. Das Jahr 2024 war für die deutsche Wirtschaft ein absolutes Desaster, ja, wie auch schon 23 und 22 davor, ehrlicherweise. Zum zweiten Mal in Folge ist das Bruttoinlandsprodukt BIP geschrumpft. Diesmal nur 0,2%. Das bedeutet, die Wirtschaft ist offiziell in einer Rezession. Und dass diese Abfolge, ja, zum zweiten Mal eine schrumpfende Wirtschaft gab es in den letzten 20 Jahren nicht mehr. Das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Warum reden denn alle davon? Obwohl, ich finde gar nicht, dass alle davon reden. Ich finde viel zu wenige Menschen. Ganz klar, sinkende Wirtschaftsleistung bedeutet weniger Wachstum, weniger Jobs, weniger Steuereinnahmen. Investoren verlieren das Vertrauen in Deutschland. Immer mehr Unternehmen ziehen ihre Produktion ins Ausland. Beispiel BASF investiert lieber Milliarden in China statt in Deutschland. Ja, warum? Weil es hier kein Wachstum gibt. Riesengroße Bürokratie, Hürden. Energie ist zu teuer und so weiter. Ja, ganz viele verschiedene Gründe. Und das gibt's ja auch nicht erst von heute auf morgen. Ja, also so ein BASF sagt ja nicht von heute auf morgen, ach ja, uns gefällt sie nicht mehr, sondern die gucken sich das eine Weile an und sagen dann, ja, sorry mal, ja, warum zahle ich überhaupt irgendwie so viel Geld für Energie und so viel, so hohe Steuern und so viele Abgaben und so weiter? Die wandern halt weg. Ja, das ist alles Geld, was uns hier halt fehlt. Das ist Wirtschaftsleistung, Jobs, Steuereinnahmen, die uns hier fehlen. Und dieser Kapitalabfluss, so nennt man das, wenn also Investitionen nicht mehr in diesem Land stattfinden, 2024 verließen über 125 Milliarden Euro das Land. 125 Milliarden Euro, die nicht mehr in Deutschland investiert werden von Unternehmen und so weiter, sondern die es halt ins Ausland gewandert sind. Das ist eine gigantische Zahl, 125 Milliarden. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist der größte Nettokapitalabfluss der deutschen Geschichte. Also man kann es wirklich sagen, Unternehmen fliehen. Ja, es ist nicht ein kleines Abwandern, sondern es ist eine riesengroße Flucht, die hier gerade passiert. Welche Folgen hat das jetzt für uns? Naja, die Löhne stagnieren, Kaufkraft sinkt, Steuern und Abgaben müssen natürlich steigen, weil der Staat die Haushaltslöcher irgendwie füllen muss. Er rechnet ja mit diesen Einnahmen und wenn die plötzlich weggehen, ja, wer zahlt denn dann den Mist? Ja, wir natürlich. Firmen müssen Mitarbeiterinnen entlassen oder schließen komplett, weil Standortbedingungen einfach komplett unattraktiv geworden sind in Deutschland. Das ist natürlich auch ein riesiges Problem für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit. Ja, das ist zum Beispiel auch ein entscheidender Faktor, Dafür ist die hohe Energieabhängigkeit. Wir haben in Deutschland keine Atomkraftwerke mehr am Netz. Das war damals eine Entscheidung, wo man gesagt hat, naja, jetzt wir setzen hier auf die Zukunft, erneuerbare Energien und so weiter. Alles komplett nachvollziehbare Entscheidung. Fukushima hat dann natürlich nochmal sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes Feuer reingegossen in das Öl. Und Merkel hat dann gesagt, okay, ja, enough is enough. Alle bitte vom Netz nehmen. Nur war leider, wie sich jetzt wohl herausstellt, oder wahrscheinlich war das da eigentlich ehrlicherweise auch schon klar, sind die erneuerbaren Energien noch nicht so weit, dass sie das alles ersetzen können. Ja? Das heißt, wir sind jetzt in Deutschland, wir haben ein Energiedefizit sozusagen. Wir kaufen jetzt zum Beispiel Atomenergie von Frankreich ein, die wir theoretisch auch selber herstellen könnten. Machen wir aber nicht. Und seit dem Ende der russischen Gaslieferung sind die Energiekosten in Deutschland, wie wir alle gemerkt haben, mit die höchsten der Welt. Ja, ist ja massiv angestiegen. Produktionsbetriebe leiden massiv, was zu der Deindustrialisierung führt. Schwieriges Wort, ja. Also, was hier passiert, und dieses Thema Energiepolitik habe ich mal total, war total bei mir unterm Radar, ehrlicherweise. Ja, ich dachte, ja, jetzt ist hier um Klimaschutz oder was, ja, Energie, ja, kommt ja aus der Steckdose. Ja, klar. Die Frage ist nur, wie teuer ist das und wo kommt das her? Ja, und da muss man schon sagen, dass die letzte Ampelregierung es total verschlafen hat, seit dieser Eskalation mit Russland die Atomkraftwerke vielleicht wieder ins Netz zu nehmen oder sich irgendwas anderes zu überlegen. Ja, das wäre, ich sag mal, ein guter Anlass gewesen, den man auch, ja, auch der Bevölkerung gut hätte verpacken können, zu sagen, okay, das war irgendwie ein schönes Experiment, hat uns auch bis hierhin irgendwie gebracht, aber wir müssen jetzt mal selber wieder hier auf Füße kommen. Und das ist halt leider überhaupt nicht passiert. Und das muss ich, glaube ich, die Regierung vorwerfen lassen, dass das komplett verschlafen wurde. Also, Wirtschaft schrumpft, weil die Wirtschaft schrumpft, fehlen dem Staat einfach Milliarden an Steuereinnahmen. Und um das zu kompensieren, wurde jetzt auch die Schuldenbremse gelockert. Ja, ein neues Sondervermögen wurde gerade bewilligt in Höhe von 500 Milliarden Euro für Deutschland, für Wirtschaft, für Verteidigung, für Infrastruktur. Ja, riesige Schulden natürlich. Ja, die Schulden müssen natürlich irgendwann zurückgezahlt werden. Und das wird entweder durch höhere Steuern oder Kürzungen im Sozialsystem geschehen. Ganz klar. Ja, also irgendwie gibt's ja immer nur das eine oder das andere. Man könnte natürlich auch noch mal ein bisschen den Haushalt generell überlegen und schauen, wo ist das Kapital eigentlich effektiv oder besser eigentlich noch effizient eingesetzt. Aber so ein Geldregen, ja, wenn man sich vom Sondervermögen Geld, ein Geldregen sagen, ja, ziemlich easy reinholen kann, macht das natürlich das Gegenteil. Ja? Also wenn wir Geld en masse haben, kenne ich aus der Startup-Branche, ja, wenn man Geld en masse hat, ist man überhaupt nicht gezwungen, Prioritäten zu setzen, sondern es kommt ja quasi immer rein. Das heißt, ja, wir müssen Schulden aufnehmen. Ja, da werden wir in einer der nächsten Folgen auch noch, werde ich dann noch drauf eingehen, auf den ganzen Rüstungsbattle, der gerade passiert. Ja, was ist da eigentlich sozusagen los? Ja, wir müssen Schulden aufnehmen und so weiter. Aber das ist auch ja historisch gewachsen aus den schwachen Jahren, die halt hinter uns liegen und aus Fehlentscheidungen, die damals einfach getroffen wurden, die uns jetzt hier in diese Lage bringen. Also ja, prekär für Unternehmen, für Angestellte, für eigentlich alle in diesem Land, weil wir irgendwann diese Zeche zahlen müssen. Kommen wir zum nächsten Thema, Inflation. Das ist ja auch etwas, ja, also die letzten Jahre, an die ich mich so erinnern kann, Finanzkrise, Corona-Krise, okay, ja, aber Inflation immer sehr, sehr gering. Und schon in der Corona-Krise war eigentlich schon klar, boah, okay, den Unternehmen geht es irgendwie ja schlechter, die müssen einfach die Preise nehmen, die müssen irgendwie mehr Umsatz machen. Und so ist natürlich jetzt dann auch geschehen. Inflation ist hochgeschossen in den letzten Monaten und Jahren. Offiziell liegt sie jetzt noch bei, ich glaube, ungefähr 2,3%. Jetzt Stand Februar 2025. Klingt jetzt gar nicht so hoch, ja, aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Ihr wisst, ja, wir haben auch immer wieder darüber berichtet, wir haben schon mal 9%, 10% und so weiter. Man muss schon sagen, das ist ja immer der Durchschnitt, ja, und viele Alltagsgüter sind noch viel stärker gestiegen. Lebensmittelpreise beispielsweise um 7,5% im Vergleich zum Vorjahr. Mieten 6,1%. Durch Wohnungsnot, Zinssteigerungen und so weiter. Dienstleistungen, zum Beispiel Friseur, Handwerk, Restaurants und so weiter um 4,2%. Ja, das heißt, so im realen Leben kann sich ja jeder überlegen, okay, wie ist jetzt meine persönliche Inflationsrate dadurch, dass ich gewisse Produkte oder Dienstleistungen konsumiere und andere halt nicht so sehr. Aber was sind jetzt die Auswirkungen darauf? Ja, egal wie, ob es jetzt 2,3% oder 5% oder wie auch immer. Am Ende, unterm Strich, hast du bekommst du für dein Geld einfach weniger. Punkt. Ja, du verdienst das Gleiche, die Löhne ziehen nicht nach, weil das kann sich keiner leisten. Ja, die Unternehmen gehen ja eh schon so am Stock, die allermeisten oder viele. Die können sich noch höhere Löhne zahlen. Das heißt, die Mittelschicht, ja, verliert immer mehr an Kaufkraft. Menschen haben weniger Geld zum Investieren, weniger Geld zum Sparen, betrifft uns alle, ja. Soziale Spannung nehmen zu, ja, weil viele sich das Leben kaum noch leisten können, die anderen sind schuld und so weiter. Ja, kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber das ist schon, also die zwei Faktoren an sich ist schon viel, ja, das ist schon viel. Also wirtschaftlicher komplett Totalverlust, Abschwung, so. Übrigens, wenn ihr jetzt denkt, naja, wird ja allen anderen dann auch so gehen, nein, Deutschland ist das absolute Schlusslicht in der EU. Absolute Schlusslicht. Deutschland, ja, das Land der Dichter und Denker, Exportnation und so weiter, Pustekuchen, das war halt einfach mal. Man muss wirklich sagen, das Feuer ist aus. Das war mal. Wir haben vieles verschlafen, sehr, sehr vieles verschlafen. Digitalisierung, Technologien, gesamte Bildungssektor ist eine einzige Katastrophe. Aber egal, ja, vielleicht gehe ich da in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Muss man ein bisschen gucken, dass man nicht zu sehr ausufert hier, weil ja alles zusammenhängt. So, kommen wir zum dritten Aspekt, der uns natürlich alle gerade beschäftigt, ist das politische Beben in Deutschland. Deutschland und der Rechtsruck, kann man sagen. Und da sind wir in Europa ja leider nicht allein. Also die wirtschaftliche Krise ist also nicht nur ein finanzielles Problem, sondern auch ein politisches, ein gesellschaftliches Problem. Bei der letzten Bundestagswahl hat die AfD ein Rekordergebnis mit über 20,8% waren es am Ende erzielt und wurde zur zweitstärksten Kraft, knapp hinter der CDU. Das passiert nicht, wenn die Menschen zufrieden sind, wenn es den Menschen gut geht. Ja, das ist da also auch nochmal ein krasses Zeichen in Richtung, hey, das ist eigentlich irgendwie gerade gar nicht cool, was hier irgendwie abgeht. Die Schlüsse daraus sind natürlich katastrophal, die dann gezogen werden. Aber trotzdem, ja, it is what it is. So, das ist jetzt das Ergebnis. Also AfD knapp hinter der CDU. Warum jetzt dieser Rechtsruck? Einfach an Frust über die Wirtschaftspolitik. Ja, viele Bürger geben der Regierung die Schuld an der Krise. Und irgendwie ticken zu Recht. Ja, also passiert ja nicht von ungefähr. Obwohl es natürlich auch andere Erkenntnisse dazu gibt, sozusagen, ja, Regierung ist jetzt dass Krisen immer kommen und gehen und sozusagen so ein bisschen so egal, welche Regierung und so weiter. Ja klar, meinetwegen, aber trotzdem ist ja einer accountable dafür. Ja, also einer muss ja dann das Köpfchen hinhalten sozusagen und auf einen zeigen die Menschen halt. Und das sind natürlich die da oben, das ist natürlich die Regierung, weil deren Aufgabe ist es ja dafür zu sorgen, dass das eigentlich sozusagen nicht passiert oder es anders zu kommunizieren oder was auch immer, ja. Und man kann ja schon sagen, dass da wirklich einiges verschlafen wurde in letzter Zeit. Migration jetzt als heißes Thema. Ja, die Asylzahlen haben sich 2024 verdoppelt und das wird als Problem gesehen. Sicherheitsbedenken, Angst vor Terrorismus, Kriminalität wächst und so weiter. Ob das jetzt alles berechtigt ist, ja, das möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, sondern it is what it is. Ja, wir müssen uns mal angewöhnen, die Welt so zu sehen, wie sie ist, ja, anstatt wie wir sie gerne hätten. Das sind jetzt einfach die Fakten. So, und was sind jetzt die Folgen dieses Rechtsrucks? Wissen wir alle. Politische Landschaft wird einfach instabiler. Europa driftet auseinander, ja, wenn alle irgendwie gegen Ausländer sind, ja, okay, ja, dann kocht jeder natürlich sein eigenes Süppchen. In Frankreich ist Marie Le Pen auf dem Vormarsch schon lange. In Italien ist es Meloni. In den Niederlanden gibt es eine rechtspopulistische Regierung und so weiter, ja. Also es wirkt ja fast so, als würde Deutschland nur so ein bisschen nachziehen, ja, Dänemark und so weiter. Die Beispiele kennt ihr wahrscheinlich alle. So, und jetzt haben wir schon mal, ich sag mal, vier ziemlich große Faktoren, so ein bisschen mal sozusagen angearbeitet, also Wirtschaftskrise in Deutschland, Inflation, das alles mündendes politische Erdbeben, Deutschland und der Rechtsruck, Deutschland. Und jetzt kommt on top auch noch, kommen noch ja so ein paar, ich sag mal, alte weiße Männer, die links und rechts von uns sozusagen sitzen auf der Landkarte und ja, spielen da auch noch so ihr Spielchen. Ja? Und da kann man schon sagen, einer der größten politischen, geopolitischen Gamechanger 2025 ist natürlich Trumps Rohstoffdeal mit der Ukraine. Ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, das ist, denke ich mir auch nochmal eine eigene Folge. Aber der Hintergrund. Die Ukraine besitzt riesige Lithium- und auch seltene Erdenvorkommen. Rohstoffe, die man für E-Autos braucht, für Hightech-Produkte essentiell sind und so weiter. Da hat die USA natürlich ein gesteigertes Interesse dran. Eigentlich haben da alle ein gesteigertes Interesse dran, ja. Aber ich sag mal, die USA gehen ja jetzt recht forsch. Wenn man es mal glimpflich, nett ausdrücken will, gehen jetzt recht forsch eben vor. Und die USA sichern sich jetzt bevorzugten Zugang zu diesen Ressourcen. Das ist zumindest der Plan und der scheint ja, Stand jetzt auch aufzugehen. Im Gegenzug kürzt Trump die Militärhilfe für die Ukraine. Was bedeutet, die Ukraine ist in einer schwächeren Position gegen Russland. Das alles kommt jetzt für Europa total unerwartet, ja, und alle sind schockiert, ja, wie er denn irgendwie sowas machen kann. Und man fragt sich manchmal so ein bisschen, naja, also ich gehe irgendwie immer davon aus, dass unsere Politikerinnen andere Informationen haben, als die ich dann bei Zeit Online dann irgendwann lese. Aber manchmal denke ich mir vielleicht auch nicht, ja, wenn dann also überrascht sind und schockiert sind, denke ich mir so, naja, okay, also erfahrt ihr es auch durch die Medien. Also ja, manchmal finde ich es ein bisschen skurril, ehrlicherweise. Genau, das ist, dieses Thema kommt jetzt sozusagen auch noch on top. Und das ist natürlich auch ein riesengroßes Sorgenthema, finde ich, und für mich auch ganz persönlich, dass ich denke, okay, Ukraine ist ziemlich nah bei uns dran, ja, also so rein territorial ist das alles gar nicht so weit weg, ja, und mal schauen, mit welcher einer, wie gesagt, Forschheit, Aggressivität Trump da vorgeht, so absolute Kompromisslosigkeit, wie es den Einschein hat, vorgeht und sich da Putin annähert, ist das schon, ja, beängstigend, wie ich finde, weil es, also mir kommt es auch so irgendwie so als Beobachterin, ich kann ja sozusagen nichts machen, ja, nicht willkürlich ist das falsche Wort, aber so wuchtig, ja, also ich glaube nicht, dass Trump willkürlich agiert, der hat ja schon seinen genauen Plan, ja, und Putin hat auch seinen genauen Plan. Und dann werden die natürlich schauen, wo sich die Pläne sozusagen treffen. Aber ja, ich finde sowieso alles mit Militär, alles mit Krieg und so weiter, das, also, geht euch wahrscheinlich genauso. Da denke ich so, okay, ja, was sind jetzt eigentlich meine persönlichen Konsequenzen sozusagen daraus? Noch ist ja sozusagen nichts weiter, sage ich jetzt mal, passiert. Aber ich finde den Ton da schon sehr rau. Es gibt auch Stimmen, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, die sagen, naja, Trump will jetzt seine Fahne da in die Ukraine rammen. Warum, ist uns ja irgendwie allen klar. Und das wird ihm oft, das wird oft so interpretiert, dass er sich Putin annähert. Aber eigentlich, oder was ist eigentlich? Es gibt auch Stimmen, die sagen, naja, wenn Trump da sein Fähnchen reinrammt in die Ukraine, stärkt er sozusagen eigentlich die Grenze. Weil was Putin definitiv nicht machen wird, ist die Ukraine weiter anzugreifen oder durchzumarschieren oder alles nochmal zu verschärfen, wenn auf einmal die USA da ihr Interesse hat an diesen Ressourcen. Die USA wird schon dafür sorgen, dass Putin da bleibt, wo er ist. Ja, weil das ist jetzt unseres. Ja, und das ist eine sehr interessante Dynamik, wie ich finde. Weil es scheint immer so, ja, als würde Trump sich so Putin irgendwie krass annähern und Best Buddies und wir überrollen jetzt mal die Ukraine und so weiter. Aber eigentlich, oder so kann man es auch sehen, kann man es auch so sehen als eine Art von Hilfe an die Ukraine, ob jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ist ja erstmal auch irgendwie wurscht, eine Art Hilfe an die Ukraine, weil die USA sich so zwar nicht militärisch mehr hinter die Ukraine stellen, aber die wirtschaftlichen Interessen so im Vordergrund stehen, dass der Putin dann schon nicht einmarschieren wird oder nicht weiter vorrücken wird oder was auch immer der nächste Plan, die nächste Eskalationsstufe vielleicht sogar wäre. Und das ist etwas, was mir dann wieder Hoffnung gibt, wo ich sage, ja, makes sense, ja, also Trump hat kein Interesse an irgendwelchen Kriegen oder so. Der will die Ressourcen, ja. Dein Interesse ist Wirtschaft. So, America first. Naja, hoffen wir mal nicht, dass es America alone ist. Das wäre hart, aber America first sozusagen. Und wenn das dann aber dazu führt, dass vielleicht dieser Krieg endet und er da sein Fähnchen sozusagen wirtschaftlich reinrahmt und somit Putin nochmal ein bisschen in die Stirn zeigt und zeigt, wo die Grenze ist, why not, ja? Vielleicht ist das sogar ein ganz guter Plan, obwohl er von Trump kommt, sozusagen, ja? Aber vielleicht das nochmal, ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel von Nachrichten lesen, Überschriften lesen, Headlines lesen, wo alles immer nur steht, ja, Trump freundet sich mit Putin an und alle rücken näher zusammen und wie so eine Zwickmühle und so weiter, wo es so sehr so dieses Schwarz-Weiß ist und dieses Oberflächliche versus vielleicht nochmal tiefer reinzuschauen, sich mal einen kompletten Artikel durchzulesen oder sich mal einen kompletten Podcast anzuhören oder nochmal selber zu recherchieren oder vielleicht auch mal außerhalb der deutschen Medien oder so zu gucken, um auf solche Nuggets zu stoßen und zu sagen, ja, irgendwie, wie macht das mehr Sinn? So, ja, man weiß es nicht, ja, es wird sich ja dann zeigen. Man weiß ja auch nicht, was hinter verschlossenen Türen dann besprechen und was jetzt alles inszeniert ist oder pipapo, ja, wer jetzt genau welche Interessen hat. Aber das ist jetzt so eine Theorie, wo ich sagen würde, ja, ergibt irgendwie Sinn. Und vielleicht möchte ich mich auch gerade daran festhalten, ja, dass das eigentliche Ziel ist. Und wenn es nur darum geht, dass ich mich damit irgendwie besser fühle, weil ich kann es ja eh nicht beeinflussen. Ja, manchmal geht es auch einfach darum, sich ein bisschen runter zu regulieren, zu sagen, okay, ja, wir warten mal ab, was irgendwie passiert in so einer, ja, krassen Situation. Also das wollte ich euch nochmal mitgeben. Würde mich auch sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Ja, ob das sozusagen eine valide These vielleicht sogar wäre. Oder halt auch nicht. So, jetzt haben wir mal die 5 höchstwahrscheinlich größten Themen, die gerade uns und die Welt beschäftigen, mal so ein bisschen aufs Tablett gebracht. Also wir haben einmal die Wirtschaftskrise in Deutschland. Wir haben die Inflation in Deutschland. Wir haben das politische Erdbeben in Deutschland und der Rechtsruck. Dann haben wir noch das Ganze in den internationalen, globalen Kontext gesetzt. Trump, Russland, Ukraine, Rohstoffdeal und so weiter. Kurzes Zwischenfazit. Was bedeutet das jetzt alles für dich? Ja, die Welt wird wirtschaftlich unsicherer. Deutschland hat massive wirtschaftliche und politische Probleme, Herausforderungen. Die NATO stellt sich gerade auch auf größere Konflikte ein. Trump und der Ukraine-Deal könnten die geopolitische Lage grundlegend verändern. Was aber auch noch klar ist, ja, für dich jetzt vielleicht persönlich auch, ja, ich meine, es geht ja jetzt auch noch um Finanzen und so weiter, ja. Also meiner Meinung nach müssen wir in dieser Krisensituation auch nochmal auf unsere Finanzen gucken. Das, was jetzt die letzten Jahre gelaufen ist, ja, Haiti-Teil, keine Inflation, Löhne steigen, allen geht's super, ja, ETFs gehen durch die Decke, einer nach dem anderen, mit Ausnahme von Finanzkrise und Corona-Krise, aber danach war wieder Rally. Ich glaube, das ist vorbei, ja, die fetten Jahre sind einfach vorbei, ja. Und da lohnt es sich durchaus nochmal das Haushaltsbüchlein herauszukramen und zu schauen, wo ist eigentlich was teurer geworden? Sind wir eigentlich immer noch im Soll? Sind wir noch im Schnitt? Wo müssen wir vielleicht andere Prioritäten setzen? Und, jetzt lege ich mal ganz weit aus dem Fenster, dein Standard-ETF-Sparplan, Standard-ETF-Portfolio mit 0815 Daumenformeln, mach halt 70-30, mach halt 80-20, mach halt 4%-Regel, irgendwie sowas, als Absicherung, hat einfach, das ist vorbei, ja, das halt ausgesorgt. Das hat, in guten Zeiten hat es eigentlich noch nicht so richtig gereicht, hat aber keiner bemerkt, weil war good enough, ja, Geld ist ja reingekommen. Jetzt braucht es einfach erwachsene, krisensichere Investitionsstrategien. Dieser Kindergarten mit Daumenformeln und Trips und Tricks und To-Dos und No-To-Dos, das ist einfach vorbei, ja. Wir müssen jetzt, wenn noch nicht geschehen, schlagartig erwachsen werden, schlagartig mal die Themen aufarbeiten, die wir bis jetzt immer vor uns hingeschoben haben. Es ist 9:55, liebe Leute. Ja, ich sage das schon seit Ende letzten Jahres. Ja, ich glaube, im Quartalsbericht 2024, im letzten, habe ich das schon gesagt. It is over. Und die Schnelligkeit, mit der sich gerade einfach alles komplett über den Haufen schmeißt, ist wirklich krass. Ja, ich sage nicht, verkauft alle eure ETFs. Ja, ich sage auch nicht, dass ETFs nicht mehr irgendwie das Ding ist. Was ich sage ist, es ist Zeit für krisensichere Strategie, ja, und das kann von bis bedeuten, ja, da gehen wir natürlich gern auch nochmal tiefer rein, aber wer bis jetzt noch nicht mal die Basics gemacht hat, wer bis jetzt noch nicht mal seine Einnahmen und Ausgaben kennt, wer bis jetzt noch nicht mal seine Rentenversicherung oder irgendwas angeschaut hat, ja, you better do it now. Die nächsten Zeiten werden nicht gemütlich, die werden ziemlich ruckelig, um es mal lapidar auszudrücken. Wir werden andere Themen auf der Agenda haben als unsere Sparpläne. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Die haben wir die letzten Jahre auch schon gebraucht. Die brauchen wir aber jetzt nochmal dringlicher. Und du hast jetzt ehrlicherweise keine Zeit mehr, noch ein halbes Jahr rumzupimmeln und ein bisschen, ach ja, gucken wir mal hier, gucken wir mal da zu machen. Now is the time. Also, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dass wir hier seriös über unsere Geldanlagen sprechen müssen. Und zwar mit krisensicherer Weitsicht und nicht, ich lade mir meine App runter und mach mal 25 Euro irgendwie Sparplan hier. Der wird einfach überrollt werden, ehrlicherweise. Ihr werdet überrollt werden und ihr werdet es nicht wieder aufholen können. Ihr werdet euch unsicher fühlen, ihr werdet Angst haben, ihr werdet Kontrollverlust erleiden. Und zu Recht, also ja, klar, natürlich. Ja, weil wenn ich nicht mal meine Finanzen im Griff habe, ja, was mir durchaus Sicherheit gibt in so Krisensituationen, nicht nur finanziell, sondern auch psychisch, emotional einfach, dann werden die nächsten Jahre, also wirklich ein Unglück, um es mal so zu sagen. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sich krisenfest machen, die sich resilient aufstellen, die können sogar profitieren von der Krise. So, und Entweder gehört zu einem oder er gehört zu anderen. In der Mitte gibt's nichts. Entweder werdet ihr überrollt oder ihr reitet die Welle. So, dazwischen ist quasi No Man's Land. Also ja, das wollte ich gerne nochmal betonen. Und wie gesagt, wie genau und so weiter, ja, gehen wir auch nochmal drauf ein. Am Ende sind es immer die gleichen Schritte. Ja, Status Quo, Ziel, Mindset, Rentenlücke ausrechnen und so weiter. Ja, aber das vielleicht mit einer nochmal vielleicht anderen Ernsthaftigkeit betreiben und Leute, die mein Mentoring vielleicht schon mal durchlaufen haben. Ja, ihr habt ja Zugriff, ihr könnt ja nochmal zurückgehen und sagen, oh, ich mache hier den Rentenrechner, mache ich jetzt irgendwie nochmal und so und passe nochmal die Inflation an. Und die Gehaltssteigerung, die ich da eingeplant habe, kann ich mir auch in die Haare schmieren. Höchstwahrscheinlich ist das so. Ehrlicherweise, woher soll es kommen? Ja, sei denn, ihr arbeitet jetzt, keine Ahnung, in der Rüstungsindustrie oder so, ja, oder KI oder irgendwas. Das ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt. Jede Krise hat Verlierer, aber hat natürlich auch Gewinner. In der Corona-Krise lagen die Gewinner auf dem Tisch. Ja, Amazon, alles, was online zu tun hat, Onlinehandel und so weiter, absolute Verlierer. Alles, was offline war, ja, also Tourismus, alles, was mit Reisen zu tun hatte, Entertainment, Events und so weiter. Ja, haben wir alles erlebt. Jede Krise hat natürlich auch Gewinner. Ganz klar. Man muss aber wissen, wer das ist. Und man muss auf die setzen. Sowohl für sich persönlich, bei der Jobwahl vielleicht, als natürlich auch sein Geld. Ganz logisch, ja. Du willst ja nicht alles nur in Verlierer investieren. Also, das mal so als, ja, vielleicht nochmal Appell oder kleiner Rundumschlag. Wir gehen da auf jeden Fall auch nochmal tiefer rein. Was aber auch klar ist, feministische Themen werden in den nächsten Jahren keinerlei Rolle spielen. Kein Geld, keine Zeit, keine Ressourcen, kein Interesse. Goodbye Gleichstellung. Glaube ich wirklich. Wir haben es in der letzten Corona-Krise, wir haben es ja gesehen. Ja, die Krise trifft Frauen einfach härter. Wer hat die Gesellschaft am Laufen gehalten? Wir Frauen. Wer hat deutlich mehr Care-Arbeit gemacht? Wer hat in Teilzeit gearbeitet? Oder wer wurde vielleicht sogar auch schneller entlassen, weil Teilzeit und Mutter und so weiter, ja? Das waren wir Frauen. Es war ein gesellschaftlicher Rückschritt, den wir auch noch nicht wieder aufgeholt haben. Und ich möchte mal sagen, dass die Corona-Krise im Vergleich zu dem, in der wir uns gerade befinden, ich sage es mal, wirtschaftlicher und geopolitischer Kindergarten war, ehrlicherweise. Ja, also, ja, wir durften nicht rausgehen und so, ja, gesundheitlich, also furchtbar dramatisch, aber irgendwie auch wieder so ein bisschen abzusehen, ja. Also irgendwann war auch klar, okay, das hat irgendwann auch ein Ende, so, ja. Diese Krise wird auch ein Ende haben, aber ich glaube nicht, dass wir schon am Höhepunkt irgendwie angekommen sind, ja. Ich glaube, es ist gerade noch so Warm-up und auch diese Krise, in der wir uns befinden, die wird uns Frauen einfach wieder noch härter treffen und höchstwahrscheinlich noch länger. Also ich sehe jetzt nicht, wie das Ganze in 2 Jahren wieder vorbei ist. Ja, also wer eine Idee hat, gerne. Ja, aber die Historie spricht da leider auch so ein bisschen gegen uns. Um das nochmal ein bisschen auszuführen, warum geraten gerade feministische Themen in Krisenzeiten ins Hintertreffen? Das ist jetzt keine super steile These. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Common Sense eigentlich. Aber lass uns da gerne nochmal reingehen. Denn Krisen verschieben einfach den politischen Fokus. Und das ist ja irgendwo auch in Ordnung so, ja. Bitte gebt Geld für Rüstung aus, ja. Bitte gebt Geld aus, um unsere Wirtschaft nochmal erstarken zu lassen. Ja, es ist natürlich auch einfach jetzt eine andere Prioritäten, die jetzt ganz oben auf der Agenda stehen. Und wenn Staaten wirtschaftlich unter Druck stehen oder sie mit sicherheitspolitischen Problemen sich befassen müssen, wie es halt gerade der Fall ist, werden eben Ressourcen erst in oder überhaupt nur in überlebenswichtige Bereiche wie Wirtschaft, Energie, Migration, Verteidigung umgeleitet. Themen wie Gleichstellung, LGBTQ+-Rechte sind dann sozusagen Luxusdebatten. Ja, und wenn ich mir anschaue, die Jahre, aus denen wir jetzt kommen, ja, wo alles irgendwie tutti frutti war, selbst da haben wir es nicht hinbekommen, diese Themen so auf die Agenda zu rücken, wie sie eigentlich drauf gehört hätten. Sehr, sehr wenig passiert. Und jetzt in der Krise, also wir dürfen auch, ich glaube nicht, dass wir mit großartigem Fortschritt rechnen dürfen. Sondern müssen, der Kampf wird sein, den Status Quo nicht zu verlieren. So wie in den USA. Das, also, da werden wir uns schon leider, denke ich mal, ordentlich strecken müssen. Ja, gerade auch, wenn man sich anschaut, wie das Parlament jetzt besetzt ist. Beispiele. Während der Finanzkrise 2008, 2009 wurde in vielen Ländern massiv in die Bankenrettung investiert. Ja, während Sozial- und Gleichstellungsprogramme gekürzt wurden. Das ist dann halt einfach so. Ja, in der Pandemie wurde es auch direkt weltweit sichtbar, dass Frauen durch geschlossene Schulen, geschlossene Kindergärten, überproportional mehr Care-Arbeit übernehmen mussten, ja, was viele natürlich auch beruflich zurückgeworfen hat. Und warum soll das jetzt so unglaublich anders werden? Ja? Also warum erleben wir aber in einigen Ländern sogar einen Rückschritt? Und es gibt auch ein paar Beispiele, wo es, darauf komme ich gleich noch, wo es auch anders laufen kann, ja. Krisen führen einfach oft zu einer konservativen Gegenbewegung. Das sehen wir ja. Konservativ, zack, an den rechten Rand. Wenn Menschen wirtschaftliche und soziale Ungleichheit empfinden, suchen sie eben Halt in traditionellen Strukturen. Das ist genau das, was gerade passiert. Familie, Nationalstaat, religiöse Werte. So, ja, darauf kann ich mich verlassen. Mann, Frau, Arbeit, zu Hause. Und das gibt natürlich populistischen und konservativen Kräften einfach Aufwind, ja, die solche Strukturen als Gegenpol zu gesellschaftlichem Wandel, ja, verteidigen, ja, die sagen, ja, geh mir weg mit dem hier Woken-Scheiß und mit dem Scheiß-Gendern und so weiter, das bringt uns überhaupt nicht voran. Jetzt brauchen wir, das hat ja nicht funktioniert, ja, also müssen wir mal ein bisschen andere Seiten hier aufziehen. Auch da gibt's ja historische Beispiele, ja, nach der Flüchtlingskrise 2025 sind in vielen Ländern rechte Parteien erstarkt. AfD in Deutschland, da ging's ja los, ja, in Polen, die PIS, FPÖ in Österreich. Und Gleichstellungsthemen wurden als ideologische Umerziehung bekämpft. Ein weiteres Beispiel in den USA, ja, Einschränkung des Rechts auf Abtreibung. Wir haben es alle mitbekommen, ja, das war 2022, als der Supreme Court Roe Wade Urteil von 1973 einfach mal gekippt hat, ja, wodurch das bundesweite Recht auf Abtreibung abgeschafft wurde. Why? Ja, why? Einfach nur, um diesen konservativen Kurs zu fahren, ja. Folgedessen haben das ja dann viele Bundesstaaten irgendwie auch umsetzen müssen. Ein weiteres Beispiel aus den USA kennen wir auch alle, ja, Trumps Wahlkampf, Make America Great Again. Das hat auch sehr stark darauf gefußt, zu einer Rückkehr zu traditionellen Geschlechterrollen zu kommen. Und es hat funktioniert. Ja, man muss sagen, es hat funktioniert. Es funktioniert da und es funktioniert auch in Europa. Aber es gibt auch Länder, die in Krisen Gleichstellungsfortschritte gemacht haben. Und vielleicht halten wir uns an denen fest. Ja, einige Länder, ich sag mal die schlauen Länder, da wurden feministische Themen bewusst als Teil der Krisenbewältigung betrachtet. Ja, also nicht als unliebsames Vehikel, was wir abstellen müssen, sondern zu sagen, und das macht natürlich total Sinn, oh, warte mal, da liegt ja eine Stärke drin, ja. Beispiel Schweden hat während der Finanzkrise 2008-2009 Frauen deutlich stärker in den Arbeitsmarkt integriert, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist ja auch etwas, was die CDU übrigens auch fordert, ja. Dass Frauen wieder mehr 40 Stunden arbeiten sollen und so weiter. Sag ich, ja, das ist ja alles ganz, ganz schön und ganz süß, aber wer macht den Rest vom Fest, ja? Wer macht denn die andere Arbeit? Die ganze Care-Arbeit und so weiter. Ja, wer macht das denn dann? Wie soll das denn funktionieren? Gerade für Mütter, ja, eigentlich. Und mit der Kindergartensituation, die ist also schon wieder undenkbar. Wieder von der Wand bis zur Tapete gedacht. Das ist auch, das ist einfach ein strukturelles Problem ist. Weiteres Beispiel. Kanada hat unter Trudeau bewusst feministische Wirtschaftspolitik betrieben, indem er Frauenförderung als wirtschaftlichen Hebel genutzt hat. Neuseeland hat auch Gleichstellungsmaßnahmen während der Pandemie als Priorität beibehalten, ja. Also es gibt durchaus auch Beispiele, wo Krisen da einen Uplift gegeben haben. Und manchmal sind Krisen oder sind Erschütterungen ja auch ein Katalysator, um halt sowas vielleicht nochmal auf die Strecke zu bringen. Allerdings, ja, haben wir hier CDU auf der einen Seite, ja, mit sozusagen der Mehrheit in der Koalition und auf der anderen Seite die AfD als Oppositionsführerin, ja. Da frage ich mich so ein bisschen, wo soll es denn herkommen, ja? Was bedeutet das jetzt also für Deutschland mit einer ja, eher starken CDU, AfD, wird Gleichstellungspolitik in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit an Bedeutung verlieren, ja? Und vor allem auch noch, also schon, wenn man nur das betrachtet. Und wenn man jetzt noch alles drumherum betrachtet, diese ganze Situation, diese ganze globale Situation, die wir gerade haben, wird es sowieso nochmal herzlich unwahrscheinlicher, dass sich da irgendwas tun wird. Ja, die CDU verfolgt keine explizit feministische Agenda, wissen wir alle. Ja, setzt da eher auf Familienpolitik im klassischen Sinn. AfD ist sogar aktiv antifeministisch. Dazu kommen wirtschaftliche Forderungen, ja, die das Thema weiter in den Hintergrund drängen. Wir reden hier über Rüstung. Ja, wenn wir über Rüstung reden, klingen alle Alarmglocken und ja auch zu Recht. Ja, und da haben solche Themen halt einfach keinen Platz. Das bedeutet nicht, dass es keine Fortschritte mehr geben kann. Ja, vielleicht nehmen wir jetzt auch nochmal Anlauf sozusagen, aber sie werden auch deutlich stärker erkämpft werden müssen. Und vielleicht eher aus uns heraus, eher aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft oder aus internationalen Verpflichtungen, EU-Gesetze und so weiter herauskommen, als aus, ich sage es mal, Freiwilligkeit unserer Bundesregierung. Damit kommen wir auch zum Ende der ersten Folge von Krisenstark. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser ersten Folge bereits einen Überblick geben, was gerade alles so los ist in dieser Multikrise, das vielleicht schon mal ein bisschen zu ordnen, ein bisschen das auf dem Papier zu haben, diese verschiedenen Faktoren und vor allem auch die Ableitung, was bedeutet das eigentlich für deine Finanzen, jetzt mal so ganz grob, ja, war jetzt mehr so ein Appell, was bedeutet das eigentlich für die feministische Agenda, für Gleichstellung, für die Zukunft der Frauen eigentlich. Und da kann man natürlich auch mal deutlich tiefer reingehen, werden wir auch tun und so weiter. Hier ging es jetzt erstmal so darum, ich sage mal, die dringlichsten Infos loszuwerden. In der nächsten Folge von Krisenstark schauen wir uns an, was es mit diesen 900 Milliarden Sondervermögen für Rüstung eigentlich auf sich hat. Ja, woher kommt dieses Geld? Gilt die Schuldenbremse jetzt nicht mehr? Was ist eigentlich Sondervermögen? Brauchen wir eine Verteidigungsunion? Gibt es vielleicht noch andere Lösungen? Was soll ich jetzt in Rüstung investieren? Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir behandeln ab jetzt in jeder Folge eines dieser Themen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns bitte unbedingt Feedback. Also entweder hier direkt in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail unter salü@madamemoneypenny.de, slidet in meine DMs und sagt mir bitte unbedingt, was ihr von diesem Format haltet, ob das in die richtige Richtung geht, was ihr euch vielleicht auch an Themen wünscht, was ihr nicht so richtig versteht, wo wir vielleicht noch ein bisschen stärker reinschauen dürfen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, denn dann können wir das hier nochmal gemeinsam in eine gute Richtung lenken, wie ich finde. Also, bis zur nächsten Folge und bleibt krisenstark.